NDR Info. Themen des Tages.
36, 37 Grad in der Spitze heute im Norden. Und wie ging's Ihnen damit?
Sehr angenehm. Wir haben ein klimatisiertes Laden und das ist echt entspannt. Kann man ja einstellen, so das geht. Nur wenn man rausgeht, dann ist es echt ein bisschen heiß.
Ja, also vor allem hier ist es sehr anstrengend, weil auch später die Sonne noch rauskommt. Es ist sehr anstrengend, sehr heiß. Viel trinken auf jeden Fall und sich nicht zu viel nerven lassen von den Gästen.
Viel Wasser trinken, Ventilator optimal positionieren und tief durchatmen.
Wir fangen früher an, hören ein bisschen früher auf. Je nach Witterung kann es auch sein, dass wir sogar die Arbeitszeit ein bisschen verkürzen. Die haben hier im Bauwagen haben sie auch noch Sonnencreme, die kriegen sie auch von uns gestellt. Auf einer anderen Baustelle haben wir sogar zurzeit schon so Westen. Das sind sogenannte Kühlwesten, die macht man einmal nass, kann man dann anziehen. Das sind wir gerade in der Testphase. Das wird auch von der Berufsgenossenschaft gefördert.
Wir bewegen uns wenig, ehrlich gesagt, ja. Weil man kann nicht viel machen. Ja. Kühle Getränke und viel trinken ist wichtig, ja.
Ich finde schön, endlich Sommer. Ich hoffe, dass sich die Leute nicht beschweren, wenn es morgen wieder regnet. Wir sollen doch die Sonne genießen. Raus, Frappuccini trinken, Eis essen, Spaß haben, Aperol trinken. Ja, das ist für mich Sommer.
Stimmen aus einer Großstadt, aus Hamburg. Ja, wie gut sind eigentlich Deutschland, Städte und Gemeinden auf Hitzewellen vorbereitet? Was ist aus all den Rufen nach Hitzeschutzplänen geworden? Das wird ein Thema heute Abend bei uns sein. Natürlich schauen wir auch auf die Fußball-Euro der Frauen. Die geht heute in der Schweiz los. Stehen die DFB-Frauen vielleicht wirklich vor einem großen Turniersieg? Und wird vor Borkum bald Gas gefördert? Heute gab es ja eine wichtige Richtungsentscheidung. Ich bin Nina Zimmermann, heute ist der 2. Juli. Einen guten Abend. Die größte ostfriesische Insel Borkum ist bei Urlauberinnen und Urlaubern für die Ruhe und für die frische Luft bekannt. Wird vor ihr bald Gas gefördert? Beschlossen ist das noch nicht, aber mit dem heutigen Tag ist es wahrscheinlicher geworden. Denn die umstrittenen Pläne haben eine wichtige Hürde genommen. Das Bundeskabinett hat in Berlin einem Gasförderabkommen mit den Niederlanden zugestimmt. Dieses sogenannte Unitarisierungsabkommen ist nötig, weil es um die Erschließung eines grenzüberschreitenden Gasfeldes geht. Die Bohrplattform steht auf niederländischem Hoheitsgebiet, die Bohrungen reichen aber bis ins deutsche Gewässer. Gleich sprechen wir mit einer Kritikerin des Projekts, Luisa Neubauer von Fridays for Future, die heute dagegen auch protestieren werden in Berlin. Zuvor ordnet Markus Sambale den Kabinettsbeschluss für uns ein.
Die Bundesregierung vollzieht damit eine Kehrtwende. Anders als die Ampelkoalition hat die schwarz-rote Regierung jetzt den Weg freigemacht für die umstrittene Gasförderung. CDU-Wirtschaftsministerin Katharina Reiche spricht von einer Stärkung der Versorgungssicherheit. Kritiker sagen dagegen, jetzt würden Energie- und Unternehmensinteressen über Umweltinteressen gestellt. Es geht um ein Gasvorkommen unter dem Meeresboden vor der Nordseeinsel Borkum. Ein Unternehmen will dort nach Erdgas bohren. Die Plattform auf niederländischer Seite soll auch auf deutschem Gebiet Gas fördern. Deshalb ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen beiden Ländern nötig. Protest gegen das Gasprojekt kommt von Umweltschutzverbänden und von benachbarten Kommunen. Sie befürchten Schäden für das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer und für den Tourismus. Der frühere grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte die Unterzeichnung des Vertrags mit den Niederlanden aufgehalten und dabei auf noch laufende Gerichtsverfahren verwiesen. Die schwarz-rote Bundesregierung hat aber entschieden, das Abkommen jetzt trotzdem zu unterzeichnen.
Ja, und das Timing ist ja auch interessant, denn just gestern hat Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche die Gaswarnstufe auf die Frühwarnstufe herabgesetzt. Also das Thema Dringlichkeit ist es jetzt nicht gewesen, dennoch wird Borkum auf den Weg gebracht. Trotz aller Proteste, auch direkt auf der Insel selbst. Klimaschutzaktivisten von Fridays for Future haben die letzten Monate immer wieder die geplanten Gasbohrungen vor Borkum kritisiert. Und gehen gegen diese Entscheidung der Bundesregierung heute Abend, 22 Uhr, ziemlich spät, auch wegen der Hitze, in Berlin vor dem zuständigen Wirtschaftsministerium auf die Straße und demonstrieren. Mit dabei auch eins der bekanntesten Gesichter von Fridays for Future, Luisa Neubauer. Ich konnte sie heute Nachmittag nach Bekanntwerden der Entscheidung sprechen. Und für sie ist das eine Bankrotterklärung.
Ja, was man hier macht, ist, man wirft letztendlich, das muss man so hart sagen, die Nordsee wirft man zum Fraß vor, und zwar einem ausländischen Gaskonzern, der da aus diesem wahnsinnig geschützten Raum, einem auch UNESCO-Naturerbe, Gas rausholen möchte, was wir nicht brauchen und was nicht vereinbar ist mit unseren Klimazielen.
Ich nehme mal die Gegenposition ein. Die Förderung liegt ja außerhalb des Wattenmeerschutzgebietes mit entsprechenden Umweltstandards, mit Genehmigungsverfahren. Was spricht denn dagegen, in einer auch geopolitischen so unsicheren Lage wie aktuell zumindest einen Teil des Gases aus heimischen, aus europäischen Quellen zu beziehen?
Ja, die ökologischen Gutachten, die wirklich auch unabhängig dann erhoben wurden und nicht zufälligerweise von dem Gaskonzern, der dahinter steckt, die haben ja klar gemacht, dass es definitiv schützenswerte Gebiete sind, dass der ökologische Schaden dort entsteht in dieser absolut wahnsinnswichtigen Nordsee. Die Urlaubsinsel Borkum ist direkt davor. Das kennen ja auch viele deutsche Touristen. Das ist ein Ort, der eigentlich für so die geschützte Ökologie bekannt ist, für die gute Luft. Und was ja jetzt passiert, und das ist wirklich das Perverse an diesem Vorgehen, die Bundesregierung betreibt ja eine Politik, die den Gasverbrauch in Deutschland künstlich in die Höhe treibt. Also Wärmepumpensubventionen, E-Autosubventionen gerne mal in Frage stellen. Man schafft das Heizungsgesetz ab. Man plant endlos viele neue Gaskraftwerke, die wir eigentlich so gar nicht brauchen. Und dann kann man sich natürlich auch hinstellen und sagen, so ein bisschen mehr Gas aus der Nordsee, das wäre natürlich gut. Das ist nur nicht ganz ehrlich. Man könnte sich als Bundesregierung genauso gut hinstellen und sagen, nein, wir kämpfen für eine echte Energiewende. Wir machen beim erneuerbaren Ausbau gerade jetzt Tempo und wir sorgen dafür, dass wir im Gasverbrauch tatsächlich weiter runterkommen und nicht weiter hoch. Und abgesehen davon, dieses Gas, was da jetzt rauskommt, ist für den deutschen Markt, macht es keinen großen Unterschied. Also das geht ja vor allem weiter ab ins Ausland.
Da können Sie ja vielleicht auch nochmal die Zahlen sagen, von was Sie ausgehen, was das auch für die Versorgungssicherheit bedeuten würde, wenn man bei Borkum Gas fördert.
Genau, das ist 1%, was dieser Konzern, also 1% des deutschen Gasverbrauchs könnte damit im Zweifel gedeckt werden. Aber wie gesagt, das kann man überhaupt nicht unabhängig von der Tatsache betrachten, dass sich zuletzt unsere Wirtschaftsministerin Katharina Reich hier hingestellt hat und gesagt hat, jetzt mit den erneuerbaren Ausbau müssen wir ein bisschen Piano machen, da mal ein bisschen auf die Bremse drücken. Und auf der anderen Seite dann Ja und Amen zu neuen Gasfeldern zu sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, da wissen wir, wer hier mehr ökologische Katastrophe möchte. Mit Versorgungssicherheit lässt sich das nicht rechtfertigen.
Zumindest werden die Linien, die politischen, wieder klarer als beim Vorgänger, bei Robert Habeck, der im Wirtschafts- und damit auch im Energieministerium ja noch bis vor kurzem saß. Jetzt Katharina Reiche, die angesprochene neue Ministerin, die das grüne Licht auch gegeben hat. Wie sehen Sie denn diesen Kurswechsel, die Entwicklung mit der neuen Regierung?
Ich glaube, es ist kein Geheimnis. Ich habe jetzt Friedrich Merz nicht gewählt oder seine Partei. Und trotzdem ist ja klar, wir haben einen Anspruch an eine neue Regierung, dass sie vernünftige, gute, durchdachte Politik macht, auch in Sachen Klima. Und mein Anspruch ist dabei gar nicht, dass mich Katharina Reiche oder Friedrich Merz persönlich damit glücklich macht, sondern dass wir vorankommen. Das ist ja ein gemeinschaftliches Projekt, da braucht es alle Parteien, da müssen wir uns ja eigentlich auch auf die Union verlassen können. Jetzt ist man in diese Legislatur gestartet mit diesem Anspruch einer ideologiebefreiten Klimapolitik. Und das klingt ja total toll. Also kein irgendwie Larifari drumherum geredet, sondern straightforward, schön, effizient und rationale Politik. Und was wir jetzt aber erleben, ist letztendlich das Gegenteil, nämlich eine tatsächlich also hochideologisierte fossile Politik, in dem zuletzt ja die Wirtschaftsministerin selbst sich dafür gerühmt hatte, sie möchte den Business Case für Erneuerbare nach unten treiben. Also sie möchte es weniger profitabel machen, zum Beispiel in erneuerbaren Ausbau zu investieren. Das ist wirtschaftspolitisch, aber eben auch ökologisch natürlich die völlig falsche Richtung. Und man hat das Gefühl, hier ist die Gaslobby direkt mit ins Wirtschaftsministerium eingezogen.
Deutschland wird ja weiter Gas brauchen für Industrie, Wärme und Grundlast. Eigene Quellen könnten ja auch unsere eigene Resilienz stärken, so zumindest auch die Argumentation aus dem Ministerium. Das könnte ja eine Abhängigkeit von Staaten wie Russland oder Katar auch verhindern. Was wäre denn Ihre Alternative?
Wir werden nicht von jetzt auf gleich aus Erdgas aussteigen. Darum geht es überhaupt nicht. Nur geht es darum, dass wir uns sukzessiv auf den Weg machen, uns von fossilen Energien, soweit es irgendwie geht, zu befreien. Und das heißt, auf der einen Seite dafür sorgen, dass wir weniger Erdgas brauchen. Das geht aber natürlich nur mit einer beschleunigten Energiewende, wenn die Netze ausgebaut werden, die Speicher ausgebaut werden, wenn die Verkehrswende kommt, die Heizungswende kommt. Und auf der anderen Seite, indem man eben auch dafür sorgt, dass wir eigene Energie haben. Und jetzt muss man sich als Bundesregierung eben entscheiden. Steckt man Milliarden da rein, dass wir Erdgasfelder eröffnen? Das sind ja unglaublich teure Vorhaben, die uns aber ja dann in eine Pflicht stellen. Also wer heute ein neues Erdgasfeld eröffnet, der muss es 30 Jahre lang letztendlich ausplündern, damit sich das überhaupt lohnt. Das ist aber ja ein Zeitraum, in dem wir längst eigentlich klimaneutral sein müssten. Das heißt, die rote Linie, das ist eigentlich ganz einfach zu merken, die rote Linie im Klimaschutz ist wirklich bestehende Vorkommen in Kohle, Öl und Gas und vor allem jetzt in Gas. Die muss man sukzessiv dicht machen, aber keine neuen Erdgasfelder sollen aufgemacht werden. Das hat schon die Internationale Energieagentur vor Jahren bekannt gegeben, weil sie eben sagen, es bringt uns in diese ökonomische Fahrtabhängigkeit. Dann müssen sich diese Investitionen wieder rentieren in einem Zeitraum, wo wir eigentlich längst völlig daraus sein sollten. Deswegen ist diese Erzählung von heimischem Gas vor allem ein Ausflug. Wir sollten uns freimachen von Kohle, Öl und Gas und nicht weiter abhängig.
Soweit die Meinung der Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Fridays for Future mobilisiert heute Abend in Berlin gegen die Entscheidung, auf Borkum Gasbohrungen zuzulassen. Unser erstes Thema des Tages heute. Das Stichwort Klimaneutralität ist ja gerade schon mal gefallen. Europa ächzt gerade unter der Hitze. In Brüssel ist es heute ähnlich warm wie hier. Und ausgerechnet auf dem voraussichtlichen Höhepunkt dieser außergewöhnlichen Hitzewelle stellt die EU-Kommission das nächste Etappenziel im Kampf gegen die Erderwärmung vor. Ziel ist es ja, dass Europa bis 2050 klimaneutral sein soll. Und heute hat die Kommission dafür neue Zwischenziele präsentiert. Jakob Mayer.
Mit dem neuen Gesetz will die EU-Kommission den Mitgliedstaaten einen gangbaren Weg aufzeigen, um den Ausstoß klimaschädlicher Gase weiter zu senken. So sollen die Emissionen bis 2040 um 90% gegenüber 1990 reduziert werden. Ein ehrgeiziger und flexibler Plan, sagen die Verantwortlichen. Und die stellvertretende Kommissionschefin Teresa Ribera erklärt: Das stellt offensichtlich für jeden Mitgliedstaat und jedes Gemeinwesen eine Herausforderung dar, aber ich glaube, dass wir gemeinsam die richtigen Voraussetzungen dafür schaffen können. Die Kommission setzt damit ein weiteres Zwischenziel auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität Mitte des Jahrhunderts. Dann will die EU nicht mehr Klimagase ausstoßen, als durch Aufforstung oder CO2-Speicherung eingespart werden. Durch die neue Vorgabe möchte die Kommission Menschen und Wirtschaft besser vor den Folgen extremer Wetterereignisse schützen. Überschwemmungen wie in Slowenien oder im Ahrtal verursachten Milliardenschäden. Mehr Investitionen in Batteriezellenfertigung, Wind- oder Solarparks sollen die EU zum Marktführer bei grünen Technologien machen. Durch den Umstieg von Kohle, Öl und Gas auf erneuerbare Quellen wird Europa außerdem unabhängiger von Energielieferungen aus Drittstaaten. Klimakommissar Wopke Hoekstra betont: Wir halten am EU-Kurs der Dekarbonisierung fest. Wir tun dies aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit fürs Klima und unsere Unabhängigkeit. Um Haushalte und Firmen nicht zu überfordern, sollen Mitgliedstaaten künftig in begrenztem Umfang Klimaprojekte in Partnerländern finanzieren und sich selbst die Emissionsminderung gutschreiben dürfen. Ab 2036 könnten 3% der Emissionsmenge von 1990 über solche Zertifikate abgedeckt werden. Zum Beispiel, indem ein EU-Land hilft, Wälder in Brasilien aufzuforsten. Wir werden zunächst eine begrenzte Menge hochwertiger Emissionszertifikate außerhalb der EU zulassen. Diese Emissionszertifikate müssen überprüfbar, zertifizierbar und zusätzlich sein, denn nur dann können sie wirklich helfen. Die EU muss erst noch ein geeignetes Regelwerk entwickeln, um sicherzustellen, dass dabei unter dem Strich wirklich etwas für den Klimaschutz herauskommt. Auch CO2-Entnahmen aus der Atmosphäre innerhalb der EU durch Aufforstung oder neue Technologien sollen zur Zielerreichung beitragen. Wenn europäische Firmen Kohlendioxid abscheiden und speichern, sollen sie die Gutschriften künftig über den Emissionshandel verkaufen dürfen. Deutschland stimmt dem Klimaziel für 2040 zu, solange flexible Maßnahmen erlaubt sind. Andere Mitgliedstaaten wie Frankreich, Polen und Italien sind skeptisch. Klimakommissar Hoekstra zeigt sich trotzdem zuversichtlich, unter den EU-Ländern und im Europäischen Parlament eine Mehrheit zu bekommen. Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese steht grundsätzlich hinter dem Kommissionsvorschlag.
Wenn wir die Industrie aus Europa vertreiben in Länder mit weniger hohen Standards, dann ist fürs Klima nichts gewonnen. Deswegen brauchen wir Pragmatismus und Flexibilität.
Michael Bloss von den Grünen sieht in den geplanten Zertifikaten dagegen Rechentricks.
Diese Gutschriften sind wirklich sehr schwer überprüfbar. Sie öffnen Tür und Tor für Betrug.
Der Bundesverband der Industrie begrüßt dagegen den Vorschlag, Klimazertifikate anrechnen zu können. Der Verband der Automobilindustrie hält Brüssels Plan für unzureichend. Die EU will auf der Grundlage des Zieles für 2040 bis zum Spätsommer ihren Beitrag für den nächsten Weltklimagipfel einreichen.
Und auf dieses Thema schauen wir noch erweitert. Das neue Etappenziel für Europas Klimaschutz, das kommentiert jetzt Katrin Schmidt aus dem ARD-Studio in Brüssel.
NDR Info. Die Meinung.
Wir kennen die Angebote von den eigenen Flugreisen. Wollen Sie Ihren CO2-Fußabdruck verwischen? Investieren Sie doch in Aufforstungsprojekte im Regenwald oder ähnliches. Moderner Ablasshandel. Klar, kompensieren ist meist besser als nichts tun, aber eben auch eine bequeme Alternative, ohne sich wirklich selbst ändern zu müssen. Genau das wollen jetzt auch viele EU-Staaten bei den Klimazielen für 2040. Auch die neue deutsche Bundesregierung hat es zur Bedingung für ihre Zustimmung gemacht. Zumindest von einem Teil der eigenen Klimaanstrengungen will man sich freikaufen mit Zertifikaten von anderswo, also etwa durch Investitionen in einen Solarpark in Nordafrika. Brüssel baut diese Flexibilisierung, andere sagen Schlupflöcher, nun ein, um die Staaten überhaupt bei der Stange zu halten. Aber selbst ob es damit gelingt, ist nicht klar. Denn Brüsseler Planung und Wirklichkeit in vielen europäischen Hauptstädten fallen derzeit weit auseinander. Auf Druck der in der EU derzeit sehr dominanten christdemokratischen EVP-Fraktion, häufig unterstützt durch rechte Parteien, wurden zuletzt mehrere Klimagesetze abgeschwächt, verschoben oder Entwürfe ganz zurückgezogen. Vom Renaturierungsgesetz und der Entwaldungsverordnung über Nachhaltigkeitsziele für Unternehmen bis hin zum Lieferkettengesetz. Einzelne Entscheidungen, insgesamt aber ein Schlag gegen die Klimapolitik. Überhaupt, das Wort Klimapolitik sollte derzeit in Brüssel wohl nur noch in den Mund nehmen, wer in den folgenden Worten verspricht, alles, immer, selbstverständlich, im Einklang mit der Wettbewerbsfähigkeit Europas zu denken. Soweit zur Stimmungslage. Inhaltlich aber ein No-Brainer, denn natürlich gibt es auf lange Sicht überhaupt keinen Widerspruch zwischen Klima und Wettbewerbsfähigkeit. Empfohlen sei dafür der Blick in die jüngste Studie des unabhängigen US-Spitzenforschergremiums National Bureau of Economic Research. Das sagt, ein Temperaturanstieg von einem Grad kostet die Welt 12% der Wirtschaftskraft. Für Europa dürfte diese Bilanz noch schlechter ausfallen, denn wir leben ja auf dem Kontinent, der sich mit Abstand am schnellsten aufheizt. Die neuen EU-Klimaziele für 2040 sind geeignet, dieser Herausforderung zu begegnen. Das sagen auch die wissenschaftlichen Berater der EU. Aber nur, das sagen sie auch klar, ohne weitere Aufweichungen. Entweder also eine Ironie der Temperaturgeschichte oder es hilft, dass dieser Appell kommt am europaweit bisher heißesten Tag des Jahres.
Die EU-Kommission hat heute die Zwischenziele auf dem Weg zur Klimaneutralität präsentiert. Dazu war das die Meinung aus dem ARD-Studio in Brüssel von Katrin Schmidt. Also während Europa über Klimaziele ringt, erleben auch wir hier im Norden einen der heißesten Tage des Jahres. Die Hitze wird für viele zur echten Belastungsprobe, vor allem für ältere Menschen oder für die mit Vorerkrankungen. Immer wieder stellt sich dann ganz privat die Frage, wie können wir uns selbst schützen, wie plant man das in den Alltag ein, aber auch, was kann die Politik tun, um besonders empfindliche Gruppen besser zu schützen. Gerade an solchen Tagen rücken dann die sogenannten Hitzeschutzpläne in den Fokus. Und kaum sinken die Temperaturen wieder, scheint auch das Interesse an diesen langfristigen Strategien wieder abzukühlen. Wir wollen deshalb heute genauer hinschauen. Wie ist denn der Stand beim Hitzeschutz in Deutschland? Welche konkreten Maßnahmen und Strategien gibt es, wenn die Temperaturen steigen? Dazu jetzt Gabor Hallers in unserem Hauptstadtstudio Berlin. Was gehört denn in den Werkzeugkasten eines Hitzeschutzplanes?
Wichtig ist erstmal, dass man sich vorbereitet, also dass man weiß, was kommt da auf uns zu. Also dass wir zum Beispiel über die Apps gewarnt werden, also vom Wetterdienst oder diese Katastrophenschutz-Apps, die es gibt. Und dass ältere Menschen zum Beispiel ans Trinken erinnert werden. Also dass wir insgesamt sensibel sind und eben auch nicht denken, okay, ich bin vielleicht nicht alt, ich bin nicht gefährdet, mich betrifft das nicht. Das kann eben auch täuschen. Und dass wir uns anpassen, dass wir unsere Städte anpassen, also perspektivisch neu planen, umbauen. Schwammstadt ist so ein Stichwort, also dass nicht überall Beton ist, sondern Grünflächen, auch auf Hausdächern zum Beispiel, dass da Wasser gespeichert werden kann oder dass man in den Krankenhäusern schaut, gibt es vielleicht kühlere Räume, kann man Rollos an den Fenstern anbringen. Das sind so alles Dinge, die in diesen Hitzeschutzplänen drinstehen.
Und wie sieht es da aktuell in Deutschland aus? Also kommen wir da überhaupt voran?
Also es passiert natürlich viel. Es werden viele Pläne geschrieben, das ist aber eben kleinteilig. Das Gesundheitsministerium hat gerade drei neue Pläne vorgelegt. Da geht es zum Beispiel um Sport oder um Apotheken. Und wenn man jetzt mal das Beispiel Sport nimmt, da steht zum Beispiel drin, dass sich die Vereine vorbereiten. Da geht es jetzt nicht um große Sportvereine wie den HSV, sondern eher um die kleinen Breitensportvereine. Also dass die eben auch kühle Räume haben, dass sie Schattenplätze anbieten und dass sie vielleicht auch das Jugendfußballturnier am Wochenende absagen, wenn es zu heiß ist. Das sind jetzt alles, würde ich sagen, nicht wahnsinnig komplizierte Ideen. Da könnten wir alle selber sofort drauf kommen, aber es braucht eben jemand. Und dann sind wir beim Problem, der sich kümmert, der eben sagt, ich bin zuständig, ich regle das, ich setze das um.
Ja, denn der Bund kann Impulse geben. Die Umsetzung liegt aber am Ende bei den Ländern und Kommunen. Warum tun sich denn viele Städte und Gemeinden so schwer, verbindliche Hitzeschutzpläne umzusetzen? Also liegt es am Geld, liegt es am fehlenden Personal oder auch an mangelnden Ideen, an was?
Na, über die Ideen haben wir gesprochen, da gibt es wirklich viele. Geld ist in der Tat ein großes Problem, weil so eine Stadt anders zu planen oder umzubauen, das kostet eben viel, viel Geld. Oder wenn ich jetzt sage, ich möchte die Krankenhäuser, die Pflegeheime anders einrichten, anders umbauen, auch das muss natürlich jemand bezahlen. Und dann sind wir eben beim großen Problem, dass all diese Hitzeschutzpläne nicht wirklich mit viel Geld hinterlegt sind. Da hat der Städtetag mal eine Zahl in den Raum gestellt, 55 Milliarden Euro für die kommenden 5 Jahre. Das klingt erstmal viel, Aber das sind dann eben 11 Milliarden pro Jahr für ganz Deutschland. Und da kommt dann nicht mehr so viel in der einzelnen Kommune an.
Wenn wir beim Geld bleiben, nach der Sommerpause wird der Bundestag den Haushalt festzurren. Aktuell ringt man ja auch innerhalb der Regierung darum, wer was bekommt. Aber ist da eigentlich, wenn es im Sommer dann im Parlament landet, auch etwas für dieses Problem Hitze eingepreist? Weitere Gelder für Kommunen?
Also eher relativ wenig. Die Bundesbauministerin, die hat jetzt versprochen, dass die Mittel verdoppelt werden für den Städteumbau. Also 1,6 Milliarden soll es da jetzt geben, aber eben auch für 4 Jahre, um die Städte klimafreundlicher zu machen. Ja, und da wissen wir auch schon, das wird kaum ausreichen. Und das ist, wie so oft in diesen Zeiten, es gibt so viele andere Probleme, dass das nicht ganz oben auf der Liste steht, muss man ehrlicherweise sagen.
Dann suchen wir noch eine andere Stellschraube. Es gibt ja die Überlegung, Hitzeschutz im Katastrophenschutzrecht zu verankern. Was würde das denn ganz praktisch bringen?
Naja, das kann eine Möglichkeit sein, dass man dann Helfer einsetzen kann, also vielleicht Feuerwehr, vielleicht das THW, die eben bei extremer Hitze dann auch mit anpacken. Also die zum Beispiel kühle Räume einrichten, wo man sich, wenn man sich in der Wohnung nicht abkühlen kann, oder auch, es betrifft immer wieder Obdachlose, die natürlich dieser Hitze auch ausgesetzt sind, die sich da abkühlen können, die etwas zu trinken bekommen. Das kann man natürlich machen, wenn in Krankenhäusern Patienten verlegt werden. Das alles wäre natürlich möglich, wenn man soweit denkt.
Gabor, teilst du denn das, was ich am Anfang gesagt habe? Es ist heiß an Tagen wie heute, dann ist es Thema und dann kühlt es ab und es schwindet auch irgendwie das Interesse und damit vielleicht auch der politische Handlungsdruck.
Ich glaube, wir können uns ja alle mal fragen, wer eigentlich beim Hitzeaktionstag war. Wahrscheinlich haben den viele nicht auf dem Zettel gehabt. Und es ist schon so, dass bei 15 Grad und Nieselregen, da lässt sich das total gut verdrängen. Und dann wird immer wieder gesagt, na ja, das sind jetzt so ein paar Tage im Sommer, da ist es eben mal heiß, das hatten wir doch früher auch. Aber es werden eben mehr von diesen Tagen. Es ist auch wie dieses Jahr deutlich früher und man muss eben auch sagen, Temperaturen um die 40 Grad, das ist eben in Deutschland was Besonderes. Und da sind die Städte einfach nicht vorbereitet. Und es geht eben darum, zu verhindern, dass Menschen sterben. Um nochmal eine Zahl zu nennen, 3000 Hitzetote hat es 2024 gegeben, sagt das Robert-Koch-Institut. Und da kann man eben sich auch darauf vorbereiten. Das zeigen Länder, die schon länger mit großer Hitze zu tun haben. Frankreich zum Beispiel. Also insofern versucht die Politik darauf hinzuweisen, aber wir haben eben gelernt, so ein Plan alleine reicht eben auch noch nicht aus.
Soweit unser Korrespondent Gabor Hallers zum Stand, wie es in deutschen Städten und Gemeinden beim Thema Hitzeschutz steht. Unser Thema heute Abend in den Themen des Tages, die natürlich mit dem Blick in die Schweiz enden. 18 Uhr geht die Fußball-EM der Frauen los. Dieses Turnier dort ist weit mehr als nur ein sportlicher Wettbewerb oder eben auch ein mega Medienereignis. Es ist auch ein Gradmesser für die Entwicklung der Ligen und Verbände in Europa. Wo ist der Frauenfußball gerade richtig gut und wo ist der eventuelle Hype vielleicht auch schon wieder abgeflaut? Vor allem, wo steht Deutschland im internationalen Vergleich? Die deutschen Erfolge sind schon ein bisschen verblasst. Der deutschen Fußballfrauen, der letzte EM-Titel, der liegt 12 Jahre zurück. Und Olympia hat vielleicht noch so mal ein bisschen Hoffnung für einen Aufschwung gegeben. Hendrik Lückhoff, unser Reporter aus der Sportredaktion, über die Vorfreude im deutschen Team auf die Euro.
Nicht nur von den Temperaturen her wird es jetzt so richtig heiß für die DFB-Elf. Nur noch 2 Tage bis zum ersten Spiel der deutschen Frauen gegen Polen. Die Anspannung steigt langsam und Sjoke Nüsken kann es noch gar nicht so richtig glauben.
Also ich verstehe das noch nicht so wirklich, dass es jetzt echt hier losgeht, wir hier sind. Ich glaube, heute mit dem Spiel ist da wirklich so, boah, geil, wir sind bei der EM.
Mit dem Eröffnungsspiel. Die deutsche Mannschaft freut sich, dass das Turnier endlich beginnt. Und Jule Brandt spürt auch die Vorfreude in der Schweiz.
Wir waren gestern am See in Luzern. Da hat man so ein Public Viewing gesehen oder auch viele Plakate in den Städten oder als wir durchgefahren sind. Und man sieht auch die Menschen, die bleiben dann stehen und wissen auch schon, wenn sie einen Deutschlandbus sehen oder einen EM-Bus generell von anderen Teams, warum wir da sind, warum was los ist. Und ich glaube, das ist schön zu sehen. Ich glaube, da ist schon gute Stimmung.
Und die Stimmung im deutschen Team ist ebenfalls gut. Auch weil Kapitänin Julia Gwinn heute 26 wird. Kuchen und Geburtstagsständchen der Mitspielerinnen inklusive. Am Abend wollen alle gemeinsam das Eröffnungsspiel schauen, bevor es für das Team dann morgen zum Spielort nach St. Gallen geht.
Ja, denn am Freitag übermorgen spielt die deutsche Elf dort gegen Polen. Heute Abend 21 Uhr das Eröffnungsspiel Schweiz gegen Norwegen. Und dann jetzt schon um 18 Uhr, da spielt Island gegen Finnland quasi die Eröffnung. Und damit enden auch die Themen des Tages für heute Mittwoch, der 2. Juli.